wollen etwas lesen. Drei Stellen. Und ich habe ein neues Hörgerät. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich zu laut oder zu leise rede. Vielleicht muss ich dann hier und da mal einen Hinweis bekommen. Die erste Stelle ist aus 1. Korinther 10. Passt eigentlich gar nicht zu dem Lied, was wir gerade gesungen haben. Aber diese Aussage, Gott hat uns lieb, die bleibt ja bestehen, denn wenn wir gerade an das Neue Testament und die Briefe, dann besteht die Liebe Gottes häufig ja darin, dass er sagt, tut das nicht. Das ist nicht gut. Und vertraut mir und vieles andere. Das sind ja gewissermaßen Ermahnungen, aber Ermahnungen sind häufig auch, das ist gerade im Griechischen ist es wohl so, dass das Wort Ermahnung auch Erinnerung heißt und Ermutigung. Also es passt, kommt da alles so zusammen. Und wir wollen mal etwas lesen, auch zunächst aus 1. Korinther 10, Vers 1 bis 10, bis 9. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid darüber, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken, und sie standen auf zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht. Da will ich mal aufhören. Murrt auch nicht. Das ist der Korintherbrief. Es ist nichts Erhebendes, was wir da lesen. Ne? Es ist aber leider so gewesen, dass da in der Versammlung in Korinth, in der Gemeinde in Korinth, es gewaltig zuging. Und deswegen musste der Apostel Paulus einige deutliche Worte sagen. Das tut er nicht nur hier in 10, in 11, das tut er in manchen anderen Briefen auch. Aber das soll auch nicht das Hauptthema sein für uns. Das Hauptthema soll für uns sein, ein anderer Vers, der mittendrin steht. Denn alles ist zu unserer Belehrung geschrieben. Alles dies, Vers 11, aber widerfuhr ihnen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Es war natürlich so, dass in Korinth aufgrund auch der Verhältnisse, die es doch war, ziemlich chaotisch war. In der Stadt selbst, im Ganzen, das wollen wir aber jetzt zunächst einmal dahinstellen und wollen erst einmal noch die andere Stelle lesen, die steht im Alten Testament, im Buch der Richter, also ziemlich weit vorne, nach Josua, Kapitel 3, da heißt es in Vers 6, und Josua entließ das Volk, das heißt, Josua weiß, dass er sterben muss, er hat da gesprochen, und Josua entließ das Volk und die Söhne Israel gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, dass er für Israel getan hatte. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt, und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnath-Heres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berge Gaasch. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Das Gemeinsame ist bei beiden Stellen das Erinnern. Das Erinnern. Und das Vergessen, das gehört auch dazu. Und drittens gehört dazu, wie wir mit der Bibel umgehen. Die Bibel hat es ja nicht leicht in unseren Tagen, wo Kommunikation sich weitgehend über das Drücken von Knöpfen auf dem Smartphone stattfindet. Ja, und Smiley wird noch dazu gesetzt und dann ist gut. Die Zeiten, wo die Leute längere Texte lesen mussten, die sind so in der überwiegend vorbei. Und wie es in Korinth war, wissen wir nicht. Nur die besondere Situation unter den Christen in Korinth war ja die, dass sie vielleicht da den einen Brief schon hatten, den anderen Brief. Aber sie hatten sich aus der Welt bekehrt, kamen zusammen als Gemeinde und da lief dann nicht alles so rund, wie das sein sollte. Und da hörte der Paulus von, der ja doch in seiner Kraft, die ihm Gott gegeben hatte, auf die Gemeinde Einfluss nahm und er fühlt die Verantwortung, ihnen in vieler Hinsicht was zu sagen, so wie ja auch besorgte Väter und besorgte Mütter ihren Kindern sagen, pass auf, wenn du über die Straße läufst, erst links, dann rechts gucken und dann erst laufen. Das ist ja auch eine Ermahnung. Das gehörte dazu. Nur der Apostel war nicht mehr in Korinth. Und wie das so in unserem Leben ja auch ist, wenn wir erhebende Erlebnisse haben, die uns aufwühlen, wo wir sagen, das war ja wunderbar, dieser Tag, dann verblasst das im Laufe der Zeit. Und das, was dann kommen muss für einen Christen, und wir haben es da viel leichter als die Korinther, viel leichter, was dann kommen muss, dass wir die Dinge, die wir gehört haben und die wir im Glauben angenommen haben und in denen wir auch gewachsen sind, dass wir da bei dieses Pflänzchen Glauben und Vertrauen und Zuversicht immer mal Wasser gießen, damit es wächst. Es ist ja ein schönes Bild, dass das Wasser und das Wort Gottes das Ähnliche ist. Und darauf möchte ich eigentlich hinaus, euch nochmal richtig ans Herz zu legen, wie wichtig es ist, Wasser bei das Pflänzchen des Christenlebens zu gießen. Und dazu möchte ich euch auch noch etwas vorlesen aus der Zeitung. Das habe ich vor, weiß nicht, wie langer Zeit, also es muss vor dem großen Tsunami in Japan gewesen sein, aber danach, irgendwann, Jahre danach, habe ich das mal gelesen. Da stand in der Zeitung eine Notiz. In den Monaten nach dem Tsunami, der Asien verwüstete, ich glaube, es waren 80.000 Tote so darum, nicht alles in allem, ich weiß es aber nicht mehr. Dezember 2004 verbreitete sich eine erstaunliche Geschichte von Simuilui-Land, einer Inselgruppe, die dem Epizentrum des Seebebens am nächsten lag. Epizentrum ist also der Punkt, wo es nun wirklich ausgebrochen ist. Ganz einfach, die Menschen dort hatten von ihren Großeltern Geschichten gehört. In ihnen war von Wellen die Rede, die die Inseln zerstört und tausende Opfer gefordert hatte. Das war im Jahr 1907 gewesen. Als nun die Erde erbebte und das Meer sich plötzlich von den Stränden zurückzog, erinnerten sich die Menschen an die Warnungen ihrer Großeltern und zogen sich sofort auf die höher gelegenen Orte der Inseln zurück. So wurden sie gerettet. Es war gut, dass sie mal auf ihre Omas gehört haben, ne? Und die Opas, die gesagt, und die sagten schon, wir haben es von unseren Großeltern gehört. Da gab es mal eine Situation, da sind Tausende von Menschen umgekommen und manche haben das gesehen, das fing damit an, dass das Meer plötzlich weg war. Weg. Das passiert, wenn sich solche Wellen im Meer aufbauen. Die Schiffe, die das haben das häufig gemerkt bei solchen Seebeben und die sind unbeschadet darüber gefahren, denn die Schiffe waren im Vergleich zu den Wellen so klein, dass sie hochgehoben wurden und hinten wieder runter. Aber wehe, diese Wellen trafen auf das Land. Und dann hatten die Großeltern erzählt, da sind Tausende von umgekommen. Und was hatten die Menschen von 2004 gemacht? Die haben gesagt, die Oma und Opa, die haben doch damals erzählt, so und so, wir müssen sofort weg hier, von der Küste, rauf auf die Berge. Und sie sind gerettet worden. Was sagt der Paulus? In Kapitel 10, Vers 11, alles dies aber wieder vor ihnen, jenen als Vorbild, und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Warum ist das so? Das ist ja übrigens auch das Wesen der Erziehung überhaupt. Das haben wir ja eben schon bei der Verkehrsregel gesehen. Und das ist auch das Wesen der christlichen Erziehung in der christlichen Familie. Dass da ein ganz anderes von christlichen Eltern, ein ganz anderes Koordinatensystem aufgebaut wird durch Erzählungen von der Bibel oder durch Vorbilder. Das habe ich eigentlich so erlebt in unserem ja, so etwas rudimentären Frauenbestimmten Alltag in der Familie da. Mein Vater lebte ja nicht mehr, der war gefallen, 44, aber dann war da die Mutter und die Tante Anna und wir hatten viel Verkehr mit christlichen Geschwistern und zum Beispiel wohnte bei uns im Haus ein alter Bruder, der schon mal gerne erzählt, dem hörte ich auch gerne zu, das war der Opa vom Reinhard Linder, der Gustav Herhaus. Ja, dass die Leute nicht nach Gott fragten, das waren wir aus der Nachbarschaft gewöhnt. Der Onkel Gustav Herhaus, der erzählte dann auch mal eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg, wohlgemerkt, da war er in Russland. Russland oder Polen, ich weiß jetzt nicht genau, wo das war. Er war da zusammen auch mit einem Kölner. Das war ein lustiger Vogel, aber es war ein großer Gottloser, will ich mal sagen. Und dann kriegten sie eines Tages einen furchtbaren Artillerieüberfall. Ja, da rumste es so rein und dann flog der Dreck. Wenn man das noch erlebte, dann lebte man ja noch. Aber wenn man getroffen war, dann hatte man nichts mehr. Und dann schlugen die überall ein. Und der Kölner fing an zu rufen, mein Gott, oh Joja, was soll das geben? Und so weiter und so weiter. Und dann sagte sein Kamerad Gustav Herhaus, der sagte dann, ja, jetzt fängst du mit dem Beten an, mit dem Rufen zu Gott, wo die Artillerieeinschläge kommen, aber sonst fragst du nicht nach ihm. Und so ist das ja, das hat ja auch symbolische Bedeutung. Es ist leider so, dass wir uns oft erst in Notlagen daran erinnern, dass Gott da ist. Dass wir ihm sogar uns sogar anvertraut haben mit unserem Leben. Aber im Übrigen sagen wir Business as usual. Dann leben wir so dahin. Und dabei ist Gott in dieser Sache uns sehr, sehr, sehr nahe gekommen, im Unterschied zu Israel. Israel mussten sich auf ihre Erinnerungen verlassen. Darauf, dass die Großväter den Vätern und die Väter den Kindern das erzählten und dies und das. Und da lesen wir immer wieder, dass sie Gott vergaßen. Immer wieder. Und dann anfingen die attraktiven Götzen der Urbevölkerung, der Kanaaniter und was es sonst noch war, die imponierten ihn, die hatten nämlich ganz tolle Feste. Da ging es ja rund, wenn es um die Astarte ging, Fruchtbarkeitsgott, kann man gar nicht hier näher erzählen. Das hatte seine Anziehungskraft, da gab es was zu erleben, da ging es rund. Alkohol, Sex, jede Menge und so weiter und so weiter. Ja, und unser Gott, ja, der Opa, der hat ja von dem Gott erzählt, der uns aus Ägypten rausgeführt waren. Aber Näheres weiß ich nicht mehr. Ich habe mich dann auch nicht drum gekümmert mehr. Und dann steht man da. Und das ist das Problem. Und das meint eben auch auch Paulus, wenn er sagt, alles das, was wir im Alten Testament haben, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Und Gott ist uns in unerhörter Weise entgegengekommen, indem er uns die Bibel gegeben hat. Und wir können nachlesen. Und wir können die Bibel für 1,50 Euro oder 1 Euro hier bekommen. Wir können nachlesen, was Gott für den Menschen sein will. Und meine Sorge, die mich auch hier so antreibt, jetzt nicht in Bezug auf euch, so im Ganzen in der Christenheit, dass diese Grundwahrheiten verloren gehen, weil die Bibel nicht gelesen wird. In vielen Fällen wird sie nicht mehr gelesen. Und das ist für Christen eine ganz gefährliche Situation, weil wir dann nämlich mehr und mehr, je weniger wir noch davon wissen und den Kindern auch gar nichts mehr mitgeben können, desto schutzloser sind wir ausgesetzt den Versuchungen dieser Welt. Das ist genauso, wie wenn wir unsere Immunitätskraft verlieren, wenn Gott nicht mehr an unseren Herzen wirkt. Wir müssen im Grunde so so leben, wie die Menschen da auf dieser Insel. Wir müssen uns das gesagt sein lassen von unseren Eltern. Wenn das Meer zurückweicht, dann kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Welle kommt. Und wenn du dann immer noch an demselben Ort bist, dann bist du geliefert. Dann ist es aus. Deswegen möchte ich vor allen Dingen auch da diese schöne Reihe von jungen Leuten, die da hinten sitzen, doch dringend ermahnen, das Bibellesen nicht aufzugeben. Der Bruder Rettmann, der sagte am Mittwoch noch in der Bibelstunde, da ging es auch um eine ähnliche Situation. Es geht um den Propheten Elisa. Und man sieht immer wieder da, wie das Volk oder Teile des Volkes sich von Gott wegwenden und den Götzen zuwenden. Die waren ja doch vor allen Dingen im Nordreich Israel, da ist im Alten Testament meistens von Ephraim die Rede, waren die sehr stark vertreten. Das ganze Unglück hatte ja damit angefangen, dass Israel den Befehl Gottes, klaren Tisch zu machen, nicht durchgeführt hat. Und so gab es eine Mischbevölkerung im Nordreich sehr stark. Und diese Götzen hatten, wie gesagt, was zu bieten, da war was los, da konnte man sich amüsieren und dies und das. Und man kann ja nie wissen, mal so ein kleines Opfer da auch da hinzubringen. Und dazwischen waren dann die Israeliten, die ihr Knie nie gebeugt hatten. Das musste der Elia, den kann ich ja sagen, gut verstehen. Ich bin in mancher Hinsicht ja auch sehr pessimistisch. Der dann sagt, keiner mehr, der sich an dir orientiert, Gott. Keiner mehr. Und dann sagt Gott ihm nun mal langsam, ich habe mir in Israel 7000 Mann oder 6000 Mann vorbehalten, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor dem Mann. Es gab also durchaus, modern gesprochen, Gläubige, in Israel, die fielen nur nicht auf, sie waren da. Und eine ähnliche Situation haben wir jetzt auch hier. Und Elia bestreitet ja dann die, bekämpft vor allen Dingen den Baal, den Baalskult. Und da kommt es ja zu diesen gewaltigen, furchtbaren Ereignissen, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Dann zieht er sich zurück, er hat Angst, ermordet zu werden, flieht bis in den Süden, legt sich unter den berühmten Ginsterstrauch. Die Geschichte kennen viele von uns. Und dann sagt, legt sich unter den Ginsterstrauch und sagt zu, betet zu Gott und sagt, ach was, hat das denn alles genützt? Ich allein bin übrig geblieben, keiner ist mehr da. Schläft ein. Und als er wach wird, sieht er plötzlich da ein Brot und Wasser. Er sagt, das kommt ja gerade richtig, ich habe Hunger und Durst. Das ist mir jetzt erst einmal aufgegangen. Da war Gott in seiner Barmherzigkeit schon wirksam bei Elia. Ich habe es auch nicht gemerkt. Das ist mir jetzt mal als geistliche Erkenntnis deutlich geworden. Gott sorgt für ihn auch. Und er fragt nicht so, jetzt siehst du mich ja schon, ne? Und Wasser. Er ahnt es natürlich, weil er ein Mann Gottes war. Und dann kommt dieser berühmte Sturmwind, der Bäume entwurzelt und so weiter. Und dann sagt die Bibel, aber Gott war nicht im Sturmwind. Und dann kommt ein mildes Säuseln. Das hört Elia und er geht auf die Knie. Da weiß er, Gott ist da. Das stärkt ihn gewaltig. Er wird stark und kann wieder seine Wanderschaft aufnehmen. Da sehen wir, dass selbst ein Mann wie Elia auch so eine einseitige Sicht von Gott bekommen hatte in diesen ganzen Auseinandersetzungen. dass Gott nicht das letzte Wort der Sturmwinde ist, das Gericht, sondern das Säuseln der Gnade. Gott ist ein gnädiger Gott. Das machte ihm da so deutlich. Und so kann es, selbst wenn es Elia so geht, kann es uns auch gehen, dass wir, wenn wir uns mit diesen Dingen, auf diese Dinge der Welt, die ja notwendig sind, in vieler Hinsicht völlig einlassen. Ja, da gibt es meinetwegen Leute, die in der Wirtschaft tätig sind, die kommen vor lauter Arbeit von morgens bis abends nicht dazu, mal einen Gedanken auf die Dinge zu werfen, die wirklich wichtig sind. Mein Rat, wenn ich den mal geben dürfte, wäre da für jeden, der ein Eigentum des Herrn ist, doch mal planerisch über sein eigenes Leben nachzudenken, über den Tagesablauf und fragen, gibt es nicht eine Möglichkeit, wo ich im Stress meines Berufs, meinetwegen, oder meines Berufslebens oder was immer es ist, eine Zeit freimachen kann, wo ich mich mit Gott befasse, wo ich ein Stück in der Bibel lese. Ich habe vor vielen Jahren auch mal angefangen, ich denke, du musst doch regelmäßig die Bibel lesen, nicht auf den einen Schlag drei Kapitel. Und ich habe mir dann vorgenommen, vor vielen Jahren war das schon, wenigstens 10 Verse zu lesen. Wenigstens 10 Verse. Und ich kann sagen, in diesen Jahren, das hat mir unendlich viel gebracht. Manchmal ist es so, wenn man dort die Bibel liest und hat manches lange nicht gelesen, dann stolpert man plötzlich über einen Vers, wie über einen Stein und wird wachgeschubst und sagt sich plötzlich, ja, ach so musst du das ja sehen. Man kriegt Gewinne und das Entscheidende ist, man verliert nicht den Kontakt zu dem Ewigen, zu dem Gott von Ewigkeit. Und zu seinem Sohn natürlich. Ich mache das immer übrigens abwechselnd. Ein Buch Neues Testament, ein Buch Altes Testament und so weiter. Also das ist eine gute Erfahrung. Es gibt viele, viele andere Möglichkeiten. Und dass der Herr die Bibel kannte, dazu noch, Zeit vergeht ja ganz schnell, drei Bibelstellen. Und zwar zunächst einmal aus Matthäus 24, Vers 37, da spricht der Herr über die letzten Dinge. Ich fange etwas früher an, 35, da fange ich an. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Jetzt aber, 37, und wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Business as usual, das meint das ja. Änderte sich ja nichts, passiert nichts. Bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und dass das dem Herrn deutlich war, wichtig war, das sehen wir auch einfach, wenn wir Lukas 17 aufschlagen. Lukas 17, Vers 26. Das wird dieselbe Stelle nochmal zitiert. Da geht es um den Sohn des Menschen. Vers 25, vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und die Flut kam und alle umbrachte. Ich kann auch noch eine zweite, eine dritte Stelle nennen, das ist 1. Petrus 3, da wird das nochmal erwähnt. Was wir daran erkennen können, gerade in Bezug auf dieses ernste Thema, dass diese Stellen Gemeingut waren unter dem Herrn und seinen Jüngern, dass sie das wussten. Und er zitiert diese Stellen. Und auch die Propheten im Alten Testament erwähnen diese Stellen. Deswegen ist es wichtig, das nicht zu vergessen, denn wenn wir das mal so innerlich sozusagen zu unserem Begriff, zu unserem Besitz gemacht haben, dann stellen wir uns den Dingen, die um uns herum passieren, doch anders gegenüber ein. Nicht, dass wir dann mehr Angst bekommen als die anderen, sondern genau umgekehrt. Dass wir sagen, die Dinge, die geschehen um uns herum, manchmal kann man sich ja Sorgen machen. Man sieht so, beim Brexit angefangen, mit allen möglichen anderen Dingen, kann man sich zu Sorgen machen, aber wir können uns sagen, Gott sitzt im Regimente und leitet alles wohl. Dieses dürfen wir uns gegenseitig immer sagen, denkt daran. So wie die Christen auch da im Neuen Testament immer gesagt, denkt daran, der Herr kommt. Und wir sind geborgen in der Sicherheit des Erlösungswerkes Christi. Diese Wertschätzung verliert sich, wenn wir uns damit nicht befassen. Wenn wir wie Petrus nur auf die Wellen gucken und nicht auf den Herrn, dann ist das schlecht in unserem Leben. Wir tun uns damit keinen Gefallen. Das ist schon so, dass wir diesen Ruf Gottes auch vernehmen müssen. Und das ist auch der Wert aller Evangelisation, den Menschen deutlich zu machen, Gott ruft dich, Gott ist da. Und er will dich von dem Rennen ins Geschoss bewahren. Rette dich zu mir, Herr, zu dir will ich mich retten. Das ist entscheidend. Und genauso wie Elia erkennen wir diesen Gott manchmal nicht, aber manchmal fühlen wir ihn doch in unserem Innern wirken, da ist er tätig, da regt er Gedanken an in uns und macht das vielleicht fruchtbar. Ich muss das hier ein bisschen abkürzen. Ich möchte euch noch ein Gedicht vortragen. Ein Gedicht. Das bezieht sich auf die Apostelgeschichte, Paulus vor dem Areopag. Da hat ja Paulus in Athen die Tempel gesehen, hat sich furchtbar aufgerichtet. Was ist das furchtbar? Unübersehbar groß die Zahl der Götzen. Und dann haben die Griechen aber noch was Besonderes gemacht da in Athen. Sie haben einen Altar errichtet dem unbekannten Gott. Und auf diesen unbekannten Gott, da steckt ja ein guter Gedanke hinter bei den Griechen. Es könnte ja sein, dass wir einen wichtigen vergessen haben. Also machen wir mal einen Altar noch für den unbekannten Gott. Daran knüpft Paulus seine Evangelisation in Athen. Den verkündige ich euch. Und darüber dann noch zum Schluss hier dieses Gedicht, das heißt nämlich dem unbekannten Gott. Noch einmal, ehe ich weiterziehe und meine Blicke vorwärts sende, erhebe ich einsam meine Hände zu dir empor, zu dem ich fliehe, dem ich im tiefsten Herzensgrunde Altäre feierlich geweiht, dass allezeit mich seine Stimme zu dir riefe. Darauf erglüht, tief eingeschrieben das Wort, dem unbekannten Gotte, sein bin ich. Ob ich in der Frevlerrotte noch bis zum Stunde bin geblieben, sein bin ich. Und ich fühle die Schlingen, die mich im Kampf da niederziehen. Und mag ich fliehen, mich doch zu seinem Dienste zwingen. Ich will dich kennen, Unbekannter. tief in meine Seele greifender, mein Leben wie ein Sturm durchschweifender. Du Unfassbare, mir Verwandter, ich will dich kennen, selbst dir dienen. Da merkt man, dahinter steht ein Mensch, der aufgewühlt ist bis zum Letzten. Darauf kommt es an, diesen Gott, den Elia auch noch nicht richtig kannte, näher kennenzulernen. Und da müssen wir jetzt sozusagen als krönenden Satz drüber stehen: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer Jesus sieht, der sieht Gott. Und das ist so tröstlich, das ist so mutmachend, das macht froh, das haben wir heute in der ersten Stunde auch so wunderbar erfahren. Das macht froh, das gibt Zuversicht und das gibt auch Kraft, in den Kämpfen des Lebens wirklich standzuhalten, in der Kraft des Geistes. Das wünsche ich euch allen, dass der Heilige Geist mehr an euch wirkt, denn dann sind wir auch in Einvernehmen mit dem Ewigen und seinem Sohne, Jesus Christus. Amen. Wir wollen beten. Ja, Herr, du bist das Fundament. Du bist gekommen, um den Menschen zu sagen, ihr sucht Frieden. Ich bin der Frieden. Ihr sucht Sicherheit. Ich bin die Sicherheit. Ihr sucht Geborgenheit. Ich bin die Geborgenheit. Und ihr sucht eine Zukunft, von der es sich lohnt, ihr zuzuschreiben, sie in froher Erwartung kommen zu sehen. Auch das bist du. Wir haben eine solche große Zukunft, dass du wiederkommst und alles regelt. Paulus sagt ja auch den Thessalonichern, nun ermuntert einander mit diesen Worten. Und das dürfen wir auch, wir dürfen uns ermuntert und sagen, der Herr kommt wieder, was die Zeiten hier auch bringen, der Herr kommt wieder, es geschieht nichts, was er in seiner Allmacht und Herrlichkeit nicht zulässt und wir sind das Volk seiner Weide. Uns lässt er schon einmal gar nicht. Und dafür dürfen wir dir danken. Schenk uns guten Mut, schenk uns auch guten Mut, das auszustrahlen in die Welt, in der wir sind. Und dass wir nicht verzagen, sondern dir nachfolgen und unsere Straße wie der Kämmerer fröhlich ziehen. Amen.